Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe.
Sabine Henze-Döring. Friedrich der Große. Als Kronprinz Friedrich am 31. Mai 1740 die preußische Thronfolge antrat, setzte er ein Zeichen. Seit Menschengedenken war es in Europa üblich, monarchischen Herrschaftsanspruch mit Gottesgnadentum zu begründen. Es sei Wille Gottes, dass dieser und kein anderer Fürst regiere. Friedrich nun legitimierte die herausgehobene Stellung auf der Ebene des Staats, dessen Leitung allein der König verantworte. Diese Vorstellung brachte er auf die sprichwörtlich gewordene Formel eines ersten Dieners des Staates. In seinen 1747 begonnenen Mémoires pour servir à l'histoire de la Maison de Brandenburg, Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg, führt er dazu aus: Ein Fürst ist der erste Diener und Beamte des Staates. Ihm schuldet er Rechenschaft über die Verwendung der Steuern. Er erhebt sie, um den Staat durch die Truppen, die er hält, zu schützen, die ihm anvertraute Würde aufrechtzuerhalten, Dienste und Verdienste zu belohnen, eine Art Ausgleich zwischen den Reichen und den Belasteten herzustellen, Unglücklichen jeder Art ihr Los zu erleichtern und endlich freigebig bei allem zu verfahren, was den Staatskörper im Allgemeinen angeht. Hat der Herrscher einen aufgeklärten Geist und das Herz auf dem rechten Fleck, so wird er seine sämtlichen Ausgaben für das Staatswohl und die größtmögliche Förderung seines Volkes verwenden. Der König vertrat dieses monarchische Selbstverständnis bis ins hohe Alter und machte es in seinen politischen Schriften immerfort publik. In den Memoirs fällt nun verstörend auf, dass mit der Proklamation des aufgeklärten Herrscherbildes die Herabwürdigung König Friedrichs des Ersten einhergeht, unter dem das Kurfürstentum 1701 zum Königreich aufgestiegen war. Dieser habe die Hofhaltung nach den ersten Fürstenhäusern Europas ausgerichtet, dabei die Armen mit Füßen getreten, um die Reichen noch fetter zu machen. Seine Favoriten hätten dicke Pensionen bekommen, während das Volk im Elend gelebt habe. Seine Bauten seien prunkvoll gewesen, seine Feste prächtig und so fort. Friedrich hatte dergleichen bereits in der Kronprinzenzeit in seinem Brief an Voltaire vom 6. Juli 1737 geäußert. Friedrich der Erste, König von Preußen, ein Fürst von höchst beschränktem Geiste, leutselig, aber leichtfertig, brachte während seiner Regierung die Künste zum Blühen. Dieser Fürst liebte Glanz und Pracht. Er war großzügig bis zur Verschwendung, hingerissen von all den Lobeshymnen, die man auf Ludwig den 14. sang, meinte er gleichfalls gepriesen zu werden, wenn er sich jenen Monarchen zum Vorbild nähme. Binnen kurzem war der Hof von Berlin zum Affen Versailles geworden, alles wurde nachgeahmt, das Zeremoniell bei Hofe, die Redeweise, das gemessene Schreiten, gestelzte Worte. Möglicherweise verkannte der Kronprinz, dass um 1700 die Zeit für frühaufklärerische Ideen noch nicht gekommen war und es zur sichtbaren Präsentation des Königs und seiner Monarchie nach geltendem höfischem System und zeremoniell keine Alternative gab, schon gar nicht im damaligen um Anerkennung und Königswürde ringenden Preußen. Möglicherweise wusste er das aber sehr genau und gründete die Herabsetzung Friedrichs I. in seiner Darstellungsstrategie Um auf der Folie des Negativbildes die vorbehaltlos positiv beschriebene Herrschaft des Vaters Friedrich Wilhelm I. umso glanzvoller erscheinen zu lassen. Wenn es wahr ist, dass wir den Schatten der Eiche, der uns umfängt, der Kraft der Eichel verdanken, die den Baum sprossen ließ, so wird die ganze Welt darin übereinstimmen, dass in dem arbeitsreichen Leben dieses Fürsten und in der Weisheit seines Wirkens die Urquellen des glücklichen Gedeihens zu erkennen sind, dessen sich das königliche Haus nach seinem Tode erfreut hat. Die Schärfe der Attacke auf Friedrich I. ist dennoch erstaunlich, da Friedrich II. Selbst etwa zu der Zeit, als die Memoiren erschienen, anlässlich des Fürstenbesuchs des Bayreuther Markgrafenpaares im August 1750 in Potsdam bzw. Berlin, ein geradezu rückwärtsgewandt barockes Hofzeremoniell, ein ungewöhnlich pompöses Fest, inszenierte. In dessen Zentrum stand ein Reiterballett, das deutlich an den Turnieren Ludwigs XIV. Orientiert war, die dieser nach dem erfolgreichen Friedensschluss mit Spanien 1662 und 1664 veranstaltet hatte. Machte sich Friedrich II. Ebenfalls zum Affen Versailles? Stand er seinem gescholtenen Großvater also näher, als er glaubte? Auf jeden Fall tut sich ein Widerspruch auf. Ein Widerspruch, der allerdings ins Zentrum seiner komplizierten Selbstfindung zum Monarchen, zum Musiker und Monarchen führt.
Weitere Infos unter www.chbeck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.